herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 7. August. Ich bin Ilonka und ich freue mich, mit euch wieder gemeinsam weiterzulesen in unserer täglichen Bibellese. Wir beginnen heute gleich zwei neue Bücher der Bibel und um das nicht zu lang zu machen, werden wir heute die Einleitung zum Titusbrief lesen und morgen dann eine Einleitung machen zum ersten Buch Könige, was wir heute auch schon beginnen. Ich werde die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Das erste Buch Könige, Kapitel 1. Adonia will an die Macht. König David war sehr alt geworden. Obwohl man ihn in Decken hüllte, wurde es ihm nicht warm. Da sagten seine Diener zu ihm: Gestatte uns doch für dich, unseren Herrn und König, ein junges, unberührtes Mädchen zu suchen, das dich bedient und pflegt. Wenn sie dann in deinen Armen schläft, wird es dir, unserem Herrn und König, wieder warm werden. So suchten sie in ganz Israel nach einem schönen Mädchen. Sie fanden Abishag aus Schunem und brachten sie zum König. Das Mädchen war außerordentlich schön. Sie wurde Pflegerin des Königs und bediente ihn. Der König hatte jedoch keinen sexuellen Verkehr mit ihr. Damals wurde Adonia, der Sohn von Davids Frau Haggit, überheblich und erklärte: Ich bin der künftige König. Dann schaffte er sich Wagen und Pferde an und legte sich eine Leibwache von 50 Mann zu, die vor ihm herliefen. Sein Vater David hatte ihm sein Leben lang nie Vorhaltungen gemacht und ihn nie wegen irgendetwas zur Rede gestellt. Adonia war ein stattlicher Mann und nach Abschalom der älteste der Davids Söhne. Er hatte mit Joab ben Zeruja und dem Priester Abiata gesprochen und sie für sich gewinnen können. Den Priester Zadok und Benaja ben Jojada konnte er aber nicht auf seine Seite ziehen, auch den Propheten Nathan nicht und auch nicht Shimi und Rai und die Elitetruppe Davids. Nun veranstaltete Adonia am Schlangenstein bei der Rogelquelle ein Opfermahl. Er ließ Schafe, Rinder und Mastkälber schlachten und lud alle seine Brüder, die Königssöhne, ein, dazu alle Männer von Juda, die im Dienst des Königs standen, nicht aber den Propheten Nathan, auch nicht Benaja und die Elitetruppe und seinen Bruder Salomo. Da ging Nathan zu Bathseba, der Mutter Salomos, und sagte: Hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, sich zum König gemacht hat? Und David, unser Herr, weiß nichts davon. Komm, ich will dir einen Rat geben, damit du dein Leben und das deines Sohnes Salomo retten kannst. Geh zum König David und sag zu ihm: Mein Herr und König, hast du nicht selbst deiner Magd geschworen, dein Sohn Salomo und kein anderer soll mir auf den Königsthron folgen? Warum ist aber jetzt Adonia König geworden? Und während du noch mit ihm sprichst, werde ich selbst kommen und deine Worte bekräftigen. Da ging Bathseba ins Gemach des Königs. Dieser war sehr alt geworden und Abishag aus Schunem bediente ihn. Bathseba verneigte sich vor dem König und warf sich dann ganz vor ihm nieder. Was hast du? Fragte der König. Mein Herr, erwiderte sie, du hast doch deiner Magd bei Jahwe, deinem Gott, geschworen, dein Sohn Salomo und kein anderer soll mir auf den Königsthron folgen. Aber sieh doch, jetzt ist Adonia König geworden und du, mein Herr und König, weißt nicht einmal davon. Er hat eine Menge Rinder, Mastkälber und Schafe schlachten lassen und alle Königssöhne dazu eingeladen, auch den Priester Abiata und den Heerführer Joab, nur deinen Diener Salomo nicht. Ganz Israel blickt jetzt auf dich, mein Herr und König. Sie warten darauf, dass du ihnen bekannt gibst, wer dir auf den Königsthron folgen soll. Sonst werden ich und mein Sohn es büßen müssen, wenn du eines Tages nicht mehr lebst. Während sie noch mit ihm sprach, kam der Prophet Nathan in den Palast. Man meldete dem König, der Prophet Nathan ist da. Er trat ein und warf sich vor dem König nieder, sodass sein Gesicht den Boden berührte. Mein Herr und König, sagte er, du hast wohl angeordnet, dass Adonia der Nachfolger auf deinem Thron werden soll? Denn er ist heute hinuntergegangen und hat eine Menge Rinder, Mastkälber und Schafe schlachten lassen. Er hat alle Königssöhne eingeladen, die Truppenführer und den Priester Abiata. Sie essen und trinken als seine Gäste und rufen: Es lebe König Adonia. Aber mich, deinen Diener, den Priester Zadok, Benaja ben Jojada und deinen Diener Salomo hat er nicht eingeladen. Wenn diese Sache wirklich von meinem Herrn, dem König, ausgegangen ist, dann hast du deine treuen Diener also nicht wissen lassen, wer dir auf den Königsthron nachfolgen soll. Salomo wird zum König gesalbt. Ruft mir Bathseba, befahl König David. Sie kam herein und trat vor ihn hin. Da schwor der König und sagte, so wahr Jahwe lebt, der mich aus jeder Not gerettet hat. Ja, ich habe dir bei Jahwe, dem Gott Israels, geschworen, dass dein Sohn Salomo nach mir König sein soll, dass er und kein anderer mein Nachfolger auf dem Thron wird. Und so werde ich es heute wahrmachen. Da verneigte sich Bathseba vor dem König, dass ihr Gesicht den Boden berührte und sagte, lang lebe mein Herr, der König David. Dann sagte David, ruft mir den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja ben Jojada. Als sie hereingekommen waren, befahl er ihnen, lasst meinen Sohn Salomo auf meiner eigenen Mauleselin reiten, nehmt meine Leibgarde und geleitet ihn zur Gihon-Quelle hinunter. Der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben. Dann sollt ihr das Signalhorn blasen und rufen, es lebe König Salomo. Anschließend zieht ihr hinter ihm her wieder herauf. Er soll hereinkommen und sich auf meinen Thron setzen. Er und kein anderer soll an meiner Stelle König sein. Ihn habe ich zum Herrscher über Israel und Juda bestimmt. Amen, sagte Benaja ben Jojada, so bestätige es Jahwe, der Gott meines Königs und Herrn. So wie Jahwe meinen Herrn und König zur Seite stand, möge er auch Salomo zur Seite stehen und ihn noch größer machen als meinen Herrn und König David. Zadok, Nathan und Benaja ließen Salomo auf der Mauleselin des Königs reiten und gaben ihm mit der königlichen Leibgarde das Geleit zur Gihon-Quelle. Der Priester Zadok hatte das Horn mit dem Salböl aus dem heiligen Zelt geholt und salbte Salomo nun damit. Dann wurden die Signalhörner geblasen und alles Volk rief, es lebe König Salomo. Nun zog das ganze Volk hinter ihm her die Stadt hinauf. Sie spielten auf Flöten und waren außer sich vor Freude. Von ihrem Jubelgeschrei barst schier die Erde. Auch Adonia und seine Gäste hörten den Lärm, als sie gerade ihr Festmahl beendet hatten. Joab fragte, als er die Signalhörner hörte, was ist das für ein Lärm in der Stadt? Da kam auch schon Jonathan, der Sohn des Priesters Abjata. Adonia sagte, komm her, du bist ein zuverlässiger Mann und bringst sicher eine gute Nachricht. Nein, erwiderte Jonathan, unser Herr, König David, hat Salomo zum König gemacht. Er hat den Priester Zadok und den Propheten Nathan, Benaja ben Jojada und die Leibgarde mit ihm geschickt. Und sie haben ihn auf der Mauleselin des Königs reiten lassen. Zadok und Nathan haben ihn an der Gihon-Quelle zum König gesalbt. Dann sind alle mit Freudengeschrei wieder hinaufgezogen. Die ganze Stadt ist in Bewegung und das ist der Lärm, den ihr gehört habt. Und darüber hinaus hat Salomo auf dem Königsthron Platz genommen. Die Dienstleute des Königs sind auch schon hineingegangen, um König David, unserem Herrn, ihre Segenswünsche zu überbringen. Sie sagen, dein Gott mache den Namen Salomos noch berühmter als deinen Namen und seine Herrschaft noch größer als deine. Und der König hat sich auf seinem Lager verneigt. Und außerdem hat der König gesagt, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der es heute geschenkt hat, dass einer meiner Söhne auf meinem Thron sitzt und meine Augen es noch sehen dürfen. Da erschraken alle Gäste Adonias. Sie standen auf und liefen auseinander. Jeder ging seinen eigenen Weg. Adonia selbst bekam auch Angst vor Salomo. Er lief zum Brandopferaltar und umklammerte dessen Hörner. Salomo wurde gemeldet. Sieh doch, Adonia hat Angst vor dem König Salomo. Er hat die Hörner des Altars umklammert und sagt, König Salomo soll mir heute schwören, dass er seinen Diener nicht mit dem Schwert töten lässt. Salomo sagte, wenn er sich als redlicher Mann erweist, wird ihm kein Haar gekrümmt. Doch wenn er sich etwas zu Schulden kommen lässt, muss er sterben. Eine Anmerkung? Die Hörner waren die Vorsprünge an den vier Ecken des Altars, an die das Opferblut gestrichen wurde. Offenbar galten sie auch als Zufluchtstellen. Weiter im Text. Damit ließ ihn Salomo vom Altar herunterholen. Adonia kam zum König und warf sich vor ihm nieder. Geh nach Hause, sagte dieser zu ihm. Jeremia, Kapitel 28. Jeremia und Hanania. Es war noch in der Anfangszeit des Königs Zedekia von Juda im August seines 4. Regierungsjahrs, da sagte der Prophet Hanania ben Asur von Gibeon im Haus Jahwes vor den Priestern und dem Volk: So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels. Ich zerbreche das Joch des Königs von Babylon. In 2 Jahren werde ich alle Gegenstände aus dem Haus Jahwes, die König Nebukadnezar weggenommen und nach Babylonien gebracht hat, an diesen Ort zurückbringen. Auch König Jechonja ben Jojakin und alle anderen, die aus Juda nach Babylonien verschleppt worden sind, bringe ich an diesen Ort zurück, spricht Jahwe. Denn ich zerbreche das Joch des Königs von Babylon. Da sagte der Prophet Jeremia öffentlich vor den Priestern und dem Volk, das sich im Haus Jahwes befand, zu dem Propheten Hanania: Amen, ich wünschte, Jahwe würde das tun. Er lasse deine Worte in Erfüllung gehen und bringe die Gegenstände aus dem Haus Jahwes und alle nach Babylonien Verschleppten an diesen Ort zurück. Aber jetzt höre, was ich vor dir und dem ganzen Volk zu sagen habe. Die Propheten, die vor mir und dir seit ältesten Zeiten aufgetreten sind, sagten vielen Ländern und großen Reichen Krieg, Unheil und Pest voraus. Der Prophet, der Frieden ankündigt, wird erst dann als echter Prophet erkannt, wenn sein Wort eintrifft. Erst dann erweist sich, dass Jahwe ihn wirklich gesandt hat. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Hals des Propheten Jeremia ab und zerbrach es. Dann erklärte er vor allen Leuten: So spricht Jahwe. Ebenso werde ich in 2 Jahren das Joch des Königs Nebukadnezar von Babylon den Völkern vom Hals nehmen und zerbrechen. Daraufhin ging der Prophet Jeremia weg. Einige Zeit, nachdem Hanania das Joch vom Hals Jeremias genommen und zerbrochen hatte, kam das Wort Jahwes zu Jeremia: Geh und sage zu Hanania: So spricht Jahwe. Ein Joch aus Holz hast du zerbrochen, doch dafür kommt ein Joch aus Eisen. Denn so spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels: Ein eisernes Joch habe ich auf den Nacken dieser Völker gelegt. Sie müssen König Nebukadnezar von Babylon dienen. Selbst die wilden Tiere gebe ich ihm. Jeremia sagte außerdem zum Propheten Hanania: Hör gut zu, Hanania, Jahwe hat dich nicht gesandt. Du hast das Volk auf eine Lüge vertrauen lassen. Deshalb spricht Jahwe: Pass auf, ich lasse dich vom Erdboden verschwinden. Dieses Jahr noch wirst du sterben, denn du hast ungehorsam gegen Jahwe gepredigt. Der Prophet Hanania starb noch in demselben Jahr im Oktober. Wir beginnen heute mit dem Titusbrief. Er schreibt über die Arbeit in schwierigen Gemeinden. Nach dem Amtsantritt des Prokurators Portius Festus im Jahr 59 nach Christus in Caesarea fand endlich die öffentliche Gerichtsverhandlung gegen Paulus statt. Dabei berief sich dieser auf den Kaiser in Rom und wurde deshalb in einem Gefangenentransport nach Rom eingeschifft. Einige Freunde begleiteten den Apostel und unter ihnen waren Lukas, Titus und Aristarch. Widrige Winde zwangen die Seeleute, Kurs auf Kreta zu nehmen. Dort hatten Paulus und seine Freunde offenbar genügend Zeit, die christlichen Gemeinden auf der Insel zu besuchen und vielleicht sogar einige zu gründen. Deswegen ließ der Apostel seinen Mitarbeiter Titus auf Kreta zurück, um die Missionsarbeit fortzusetzen und die Gemeinden zu stabilisieren. Kurz nach seiner Abreise geriet das Schiff aber in einen schweren Sturm und es trieb nach Nordwesten in die äußere Adria und strandete nach 14-tägiger Irrfahrt an einer Insel. Die Gestrandeten werden von den Inselbewohnern sehr freundlich behandelt und erfahren, dass sie auf Melite gelandet waren, einem Küstenstreifen der westgriechischen Insel Kephallenia. Paulus hatte erfahren, dass der Hauptmann in der aufstrebenden westgriechischen Großstadt Nikopolis überwintern wollte. Diese war nur 60 Kilometer entfernt und verfügte über geeignete Unterkünfte für die mehr als 200 Gefangenen und Soldaten. Deshalb schrieb Paulus bald nach der Ankunft auf Kephallenia den Titusbrief, in dem er seinen Mitarbeiter auf Kreta bat, zu ihm nach Nikopolis zu kommen. Der Brief gibt Ratschläge an einen guten Mitarbeiter zur Förderung eines gesunden Glaubenslebens auch in der Öffentlichkeit. Wir lesen das erste Kapitel. Briefgruß. Es schreibt Paulus, ein Sklave Gottes und Apostel von Jesus Christus. Gott hat mich dazu berufen, den Glauben der Menschen zu fördern, die er sich erwählt hat, und sie in der Erkenntnis jener Wahrheit voranzubringen, die der Ehrfurcht vor Gott entspricht. So wird auch ihre Hoffnung auf das ewige Leben gestärkt, auf dieses Leben, das Gott schon vor dem Anfang der Zeit versprochen hat, und er lügt nie. Aber jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Gott selbst hat diese Botschaft ans Licht gebracht, weil er uns retten will. Und mich hat er beauftragt, sie zu verkündigen. An Titus, der mir im Glauben wie ein echter Sohn verbunden ist. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Sorge für gute Strukturen. Ich habe dich auf Greta zurückgelassen, damit du das noch nicht Erledigte in Ordnung bringst und, so wie ich es dir aufgetragen habe, in den einzelnen Städten Älteste einsetzt. Einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er muss seiner Frau treu sein und vertrauenswürdige Kinder haben, die nicht als zügellos oder ungehorsam bekannt sind. Denn ein Leiter in der Gemeinde darf keinerlei Anlass zum Tadel geben, denn er verwaltet das Haus Gottes. Er darf nicht eigenmächtig oder jähzornig sein, kein Trinker und kein Schläger. Er darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern soll gastfreundlich und ein Freund des Guten sein. Er soll einen gesunden Menschenverstand besitzen, gerecht und gottgefällig leben und sich selbst beherrschen können. Es muss ein Mann sein, der sich an das zuverlässige Wort Gottes hält, wie es gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gläubigen mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Gegner zu widerlegen. Es gibt ja viele Schwätzer und Schwindler, die sich nicht unterordnen wollen, besonders unter denen, die sich früher beschneiden ließen. Ihnen muss man den Mund stopfen, weil sie ganze Hauskreise mit ihren ungehörigen Lehren durcheinander bringen. Und das nur in der schändlichen Absicht, sich zu bereichern. Einer von den Gretern muss ein Prophet gewesen sein, als er sagte: Die Greter sind immer Lügner, wilde Bestien und faule Bäuche. Er hat die Wahrheit gesagt. Darum musst du diese Leute scharf zurechtweisen, damit ihr Glaube gesund wird. Sie dürfen sich nicht mehr mit jüdischen Fabeleien beschäftigen und sich von Leuten, die der Wahrheit den Rücken gekehrt haben, Vorschriften machen lassen. Für Reine ist nämlich alles rein, für Ungläubige und Unreine dagegen ist nichts rein. Ihr Denken ist genauso beschmutzt wie ihr Gewissen. Sie behaupten zwar, Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch ihr ganzes Tun. Solch unbelehrbare Menschen sind abscheulich. Sie sind nicht in der Lage, irgendetwas Gutes zu tun. Das war die heutige Bibellese. Ich möchte euch noch aus Klagelieder 3, Vers 57 den heutigen Losungstext mitgeben. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief, und sprachst: Fürchte dich nicht. Und dazu aus Markus 6. Jesus sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen, und da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen. Und er sagte ja genau auch diese Worte: Fürchtet euch nicht. Ich wünsche euch damit einen ganz gesegneten Dienstag. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.